Information. Für alle ist es jetzt ein Thema. Was ist denn dein konkreter Rat?
Ganz klar, den Lärm ausblenden. Das Ding war vielleicht erstmal eine Nummer zu groß für uns, aber am Anfang wird man mir einen Fehler verzeihen. Wir wollten ganz klar auch der First Mover sein, der sowas macht in unserer Industrie.
Was findet ihr da jetzt heute raus?
Dinge, die wir für in 9 Wochen gemacht haben, jetzt in einem Tag machen. Das sind ganz anderes Werteversprechen. Die Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Wenn ein Mitarbeiter im Service ChatGPT benutzt, ist das Wertversprechen nicht besser.
KI wird dann heute reines Effizienzthema. Können wir uns jetzt ein paar Leute wegsparen?
Bei uns werden Arbeitsplätze wertvoller durch den Einsatz von KI. Das Thema ist zu groß und zu relevant, dass man das einfach so ausblendet.
Und es ist gekommen, um zu bleiben. Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderuth.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
Ja, und gemeinsam wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und in unserem neuen Format aufzeigen, wie ihr mit KI die Zukunft eures Unternehmens gestalten könnt. Und dafür, es hat lange gedauert, bis es in unseren Podcast geschafft hat, Jürgen.
Richtig. Ein
fleißiger Hörer, aber ich bin sehr, sehr stolz. Mein lieber Freund, Studienkollege, aber auch CEO der Dorfner Gruppe. Ganz herzlich willkommen, Mirko Mondan.
Hallo.
Ja, Mirko, auch von meiner Seite als ehemaliger Student in meinen Kursen. Herzlich willkommen.
Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Danke.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also ich stelle dich nochmal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Abschluss an der Hochschule München in industrielle Biotechnologie, was man hier nicht alles lernt. 2012 haben wir gemeinsam den Part-Time-MBA an der WHU gestalten dürfen. War eine sehr schöne Zeit, wir haben festgestellt, wie lange das schon her ist. Wahnsinn. Parallel dazu hast du im Schornstein-Business gearbeitet, aber jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, auf dem Dach, sondern du hast wirklich die Transformation dieser Industrie, dieses mittelständischen Umfelds vorangetrieben, im E-Commerce Exit gemacht. Seitdem investierst du auch in junge Unternehmen. Warst danach noch eine Station bei Willeroy & Boch Fliesen in der Geschäftsführung, ja, in meinem schönen Saarland an der Stelle, unter anderem im Marketingbereich. Und seit 2012 bist du CEO der Gebrüder Dorfner Gruppe. Mirko, und ich glaube, euer Unternehmen ist eins der absoluten, wenn ich das sagen kann, ja, Vorreiter, würde ich das nennen. Weil wir wollen in diesem neuen Podcast-Format, also wir haben gesagt, wir müssen mal, ne, ist nicht nur Strategie, sondern jetzt auch Strategie mit KI, denn KI verändert so viel für Unternehmen, insbesondere im Mittelstand. Es sind nicht nur die großen Modelle, die großen Themen, du hast das eben auch so schön im Vorgespräch gesagt, sondern die kleinen Dinge, die wir im Mittelstand verändern können mit KI, können so einen Unterschied machen. Und ihr habt einfach, seid da einfach Vorreiter. Ich fange mal quasi hinten an. Es gab vor kurzem von der Capital den AI Impact Award, den ihr gewonnen habt an der Stelle, und ihr seid aber ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen aus der Oberpfalz, Rohstoffabbau und Veredelung in Farben, Kosmetik, Glas, Bauchemie. Kannst du gerne auch nochmal 2, 3 Worte gleich dazu sagen. Ihr besitzt einen einzigartigen Datenschatz, das ist so der Goldschatz der Daten im Mittelstand, wo man immer drüber spricht, aber keiner was damit anfangen kann. Ihr habt es gemacht, 30 Jahre Laboraufzeichnung, da gehen wir gleich rein, und habt mit KI wirklich eine Transformation auch mit messbaren Erfolgen gemacht. Haben wir Hammerzahlen dabei, freue ich mich sehr, und ihr seid quasi nicht nur im Wandel, sondern ihr werdet quasi zum Plattformanbieter. Funktion, Daten, nachhaltige Rohstoffe und echte neue Geschäftsmodelle. Darauf wollen wir uns heute einlassen. Jetzt habe ich die Latte schon sehr hochgelegt für das Gespräch.
Ja, ne? Absolut. Also jetzt habt ihr einen Preis auch gewonnen. Aber davor hätte man euch als Hidden Champion bezeichnen können, um unseren Freund Hermann Simon mal hier zu zitieren.
Ich denke, die Kriterien erreichen wir noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wir sind auf einem guten Weg. Die Wandlung wird uns, denke ich, schon dahin bringen, vor allem auch, weil wir stark im Export wachsen. Von daher, glaube ich, ist der Weg geebnet, sofern weitere Parameter mitspielen, aber wir sind auf einem guten Weg.
Ja, sehr gut. Wie hast du, also jetzt weiß ich ja aus einer persönlichen Erfahrung, dass du dich immer wirklich für neue digitale Themen, du bist immer an den neuesten Sachen auch einfach, glaube ich, aus einer persönlichen Motivation heraus dran. Aber warum hast du gesagt, das Ding mit KI hier für diesen Laden, nicht nur Effizienz, sondern wirklich auch ans Geschäftsmodell gehen. Was, gab es da so einen Anlass, wie das kam, oder war das so Schritt für Schritt?
Naja, also zunächst mal danke für das Intro, das war jetzt wirklich sehr gehaltvoll. Zum einen möchte ich sagen, ich habe mich sehr früh vor meinem Einstieg schon damit befasst. Ich war in den USA und habe gesehen, dass da eine Riesenwelle sich schon mit KI befasst. Jedes zweite Buch in der Bibliothek hat irgendwie diesen Präfix gehabt. Und ich habe mir dann die Zeit genommen, um mich damit zu beschäftigen. Ich denke, das ist die erste Voraussetzung auch, um da weiterzumachen. Und als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, wollte ich natürlich nicht einfach per se was mit KI machen, sondern entlang des Weges auch eine neue Strategie zu formulieren, zu sagen, wohin geht das Unternehmen, was kann das Unternehmen eigentlich, wo ist es besonders gut, aber auch zu sagen, was macht das Unternehmen nicht mehr, das haben wir sehr schnell, auch das ist für mich eine sehr wichtige strategische Entscheidung und ehrlich gesagt haben wir am Anfang etwas aufgeräumt, Dinge, die nicht mehr in die Zukunft passen und haben dann eigentlich relativ schnell unser größtes Problem formuliert. Ich sage mal so, als Rohstoffunternehmen dort in der Oberpfalz, wir haben eine limitierte Kapazität und das Geschäftsmodell bisher war so, linearer Abbau, es ist eine Kuppelproduktion, also wir haben drei unterschiedliche Mineralien, wenn man eine Tonne rausnimmt, muss man die alle gleich, verarbeiten. Das Unternehmen per se ist 130 Jahre alt, hat schon immer einen großen Fokus für Wandel gehabt, muss man sagen. Wir waren mal vor 100 Jahren Porzellanhersteller, hat das dann sozusagen verkauft, ist dann in die Rohstoffe gegangen. Und gefühlt ist auch so, ich habe die Aufgabe bekommen, von den Eigentümern das Unternehmen in die nächsten 100 Jahre zu führen. Es sind junge Gesellschafter, mittlerweile auch im Beirat. Und die Frage ist, wie geht es weiter?
Weil irgendwann ist die Grube leer, ne?
Genau, das Geschäftsmodell, klar, egal wie man abbaut. Und wenn man natürlich auch sagt, man baut einfach linear ab, um mehr zu wachsen. Das ist natürlich, am Ende kann man das machen, aber damit würde man im Prinzip seine eigene Grundlage zerstören. Und das vielleicht erstmal dazu. Und der Anlass selber war zu sagen, wie können wir uns wandeln mit dem, was wir heute gut können. Ja, und vielleicht die Kernkompetenz der Firma ist eigentlich Rohstoffanalytik. Und da kommt auch, wir kommen später sicherlich drauf, der Datenschutz her. Das heißt, wir haben jahrzehntelang minutiös in gleichen Tabellen mit gleichen Dingen völlig, ich würde sagen, overengineert Rohstoffe beschrieben, teilweise einen Quarz mit 50 Attributen.
Okay.
Ich denke, lange Zeit hat man damit eigentlich nichts anfangen können. Es ist natürlich auch eine Timing-Sache. Irgendwann kam das auch, dass plötzlich Rechenleistung günstiger war. Und der Auslöser des Ganzen war eigentlich, dass wir uns angesehen haben, wie können wir eigentlich wachsen. Na, wir hatten natürlich auch, eine hohe Anforderung von den Gesellschaftern als solche. Aber auch Covid. Als ich eingestiegen bin, kam Covid, Lieferkettenproblematik. Wir haben selber Probleme gehabt, teilweise Dinge nachzuformulieren, die wir selber brauchten, wenn Rohstoffe ausfallen, Pigmente nicht verfügbar sind. Und da haben wir eigentlich festgestellt, so während dem Gehen haben wir festgestellt, okay, für das sind wir eigentlich so, wie wir aufgestellt sind, A, zu langsam. Und B, haben wir aber eine Kernkompetenz, die wir schon seit Jahrzehnten haben und das ist genau diese Rohstoffbeschreibung, Analytik, Chemie, Mineralogie und diverse Parameter. Und das war der Beginn und ich habe am Ende, im Nachhinein erzählt sich es immer sehr einfach, aber wir haben im Prinzip das Hauptproblem der Firma das, wo wir am meisten Geld verdienen. Das ist auch wichtig, wo verdient man heute sein Geld? Ja? Und wir haben uns die Frage gestellt, was müssten wir denn wissen, um den Abbau anders machen zu können?
Um auch weniger abzubauen?
Genau, richtig. Um weniger abzubauen, um vielleicht anders abzubauen, schonender abzubauen. Und dann haben wir das Problem der Firma eigentlich in eine mathematische Gleichung verwandelt. Mit einigen Nebenbedingungen, die wir dann ausgeklammert haben und rausgekommen ist. Wir müssen sehr viele Experimente machen und verstehen, was unser wertvollstes Mineral veredelt in den Formulierungen der Kunden macht. Und das haben wir dann verstanden und haben gesehen, okay, wir kriegen das nie hin, einfach nur mit Personal und mit den normalen Mitteln. Und so kam dann natürlich, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon relativ gut, was man mit KI machen kann. Und das war so sozusagen die Geburtsstunde.
Genau, richtig. Ja. Lass mich mal kurz nachhaken, du hast das schon ein bisschen angerissen. Familiengeführtes Unternehmen, über 100 Jahre alt. Wir haben ja auch Erfahrung mit solchen Mittelständlern. Da ist es ja oft sehr, sehr schwierig, gerade die Eigentümer zu überzeugen, dass der Weg in eine andere Richtung gehen sollte. Und jetzt hast du ja, wie du sagtest, junge Eigentümer, die da sind. Aber trotzdem, wie hast du die denn überzeugt, was der richtige Weg sein könnte?
Wir haben aufgezeigt, dass die wichtige ist auch eins, muss ich auch ganz klar sagen, die Eigentümer bei mir haben eine eigene Strategie gemacht für das Unternehmen, was sehr löblich ist. Oft, das wird euch wahrscheinlich begegnen, findet man gar keine Strategie. Und es war relativ klar für mich schon, ich habe schon ein Spielfeld bekommen, möchte ich mal sagen, wie das auszusehen hat. Und ich habe die Antwort darauf gesucht. Und ich habe einfach die Hypothesen aufgestellt. Wenn wir das könnten, können wir schneller diese Hauptfragen beantworten, die wir wissen müssen, eigentlich für unser Geschäft. Mhm. Und ich muss eins sagen, wir haben in unserem Gesellschafterkreis, muss ich schon auch sagen, sehr visionäre Leute. Ja? Also alle Familienmitglieder sind schon sehr zukunftsorientiert. Und von daher habe ich auch am Anfang, ich sage jetzt mal, eine mutige Karte gespielt. Das Ding war vielleicht erstmal eine Nummer zu groß für uns, aber ich habe mir gedacht, am Anfang wird man mir einen Fehler verzeihen. Ne? Und habe das gleich dann, bin dann in die Richtung gegangen. Und natürlich habe ich auch gespürt, dass ein Interesse da ist bei den Gesellschafterversammlungen und so. Und ich sag mal so, es war dann, ich musste natürlich mit meiner Kompetenz und mit meinem Ansatz schon ran. Aber viel wichtiger war auch, dass ich gleich aufgezeigt habe, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass wir gleich ein Team aufgestellt haben von jungen Ingenieuren, die da in der zweiten, dritten Reihe saßen. Die da mitgemacht haben, genau. Und,
ja, sehr gut. Kommen wir mal, ne? Jetzt haben wir gesagt, jährliche Abbaumenge um 40% reduziert und die Rohstoffreichweite um 20 Jahre verlängert und gleichzeitig aber Umsatzwachstum auf der anderen Seite generiert. Also das klingt ja nach dem Traum, den man dann so hat im Unternehmen. Was war jetzt, wenn wir mal, du hast das Thema angesprochen, Labor, ne, sozusagen das Wissen, die Kompetenz, die ihr da hattet. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wie lange hat das auch vielleicht in der Vergangenheit gedauert? Du hast gesagt, nur mit mehr Menschen reinwerfen, haben wir das jetzt nicht hingekriegt. Da brauchst du dann sozusagen KI. Wie seid ihr da konkret vorgegangen, um das Thema zu reden? Weil ich sag mal, das braucht dann Mut. Und wir hatten eben die Diskussion, eigentlich auch Mut zum Scheitern, um aufzuprobieren.
Ne? Ja, es war natürlich schon relativ ungewiss. Wir haben uns erstmal überlegt, können wir das überhaupt selber machen? Mhm. Ja, und haben festgestellt, uns wird die Zeit ausgehen. Wir wollten ganz klar auch der First Mover sein, der sowas macht in unserer Industrie. Ja. Und da war es wichtig, schneller am Markt mit einem Resultat zu kommen und nicht 3 Jahre irgendeine Plattform zu entwickeln. Mhm. Das ist vielleicht eine Sache. Und wir haben einen Vortest gemacht, ne, weil wir schon, muss man sagen, diesen Datenschatz, den wir hatten, der war sehr gut geeignet. Wir mussten ihn natürlich schon nochmal maschinenlesbar machen, anders umformatieren. Aber wir konnten mit wenigen Daten schon erste Versuche machen und haben festgestellt, natürlich noch weit weg von der Genauigkeit, die wir heute haben, die bei weit über 95% liegt bei vielen Parametern, haben wir festgestellt, dass das funktioniert. Mhm. Und das war so die erste Blaupause. Und am Ende ist es einfach so, dass wir eine mutige Entscheidung getroffen haben, das nicht selber zu machen. Ne? Und ich glaube, das war ziemlich gut. Denn am Anfang wollte diese Softwareunternehmen aus Amerika wollte uns gar nicht nehmen. Wir waren eigentlich als Kunde, haben die gesagt, die machen das nur mit Großkonzernen aus der Chemie und so. Mhm. Und dann haben wir es da doch durchgesetzt, weil wir gezeigt haben, dass wir das machen wollen. Und was aber ganz wichtig war zum Anfang, wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben schon vorbereitet ein Team von 12 Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und haben die in ein Programm gesteckt von der, am Ende KI Transfer Plus von der bayerischen Regierung, auch von Unternehmertum gesponsert und begleitet. Mhm. Was die dort gemacht haben, die haben einen ähnlichen Use Case gemacht, das haben wir so eingestellt und haben im Prinzip alle KI gelernt. Wirklich, also 9 Monate lang Kurse, Programmieren, alles Mögliche. Und was wir dazu gemacht haben, wir haben damals schon unser Startup-Hub in München angedacht und haben dort 2 Leute gehabt, die konnten schon diese Themen deutlich besser. Und die haben wir denen auch noch zur Verfügung gestellt. Mhm. Und plötzlich haben wir eine Gruppendynamik gesehen, weil alle verstanden haben, hey, das ist ein Zukunftsthema und ich kann da in der Zukunft was bewegen in der Firma, wenn ich da mitmache. Mhm. Und die Leute haben 9 Monate zusätzlich zu ihrer Arbeit wirklich durchgehalten.
Okay.
Und das ist also wirklich ein wunderbares Beispiel, auch wie die sich transformiert haben, wie ihre Interessenschwerpunkte. Mhm. Es gibt immer eine Geschichte von einem jungen Malermeister aus dem Ort, der heute ein begnadeter Python-Programmierer ist.
Okay.
Das ist wirklich, also diese Geschichte ist wirklich wunderbar. Und wenn ich ihn am Gang treffe, der hat immer die neuen Ideen und macht da weiter. Ja. Das ist schon wirklich sehr toll. Also ich sage mal, auf der einen Seite diese Entscheidung getroffen, um das große Ziel nicht zu verlassen, aber die Leute parallel aufgebaut, um dann auch das Ding den Leuten zu übergeben.
Ne? Ja, und wir sprechen jetzt auch von einer Pre-ChatGPT-Ära. Das muss man ja auch sagen. Also da seid ihr sehr, sehr früh dahin gegangen. Du hast auch sehr früh quasi in die Menschen investiert, hast sie nicht nur mitgenommen und informiert, sondern dazu ausgebildet. Und dann sehen wir auch, wie sozusagen wirklich völlig neue Jobprofile entstehen können. Also ich finde das super. Vom Malermeister zum Python-Programmierer, das hat auch Zukunft. Das ließe sich in Deutschland doch wunderbar ausbauen. Jetzt 30 Jahre Labordaten. Jetzt wirklich als Asset mit dem richtigen Team, das dann macht. Und was findet ihr da jetzt heute raus? Also wie verändert sich das?
Es ist so, wir haben zum einen auch, wenn es um das Thema Zeit geht, wir haben früher teilweise 6 Monate gebraucht, bis wir eine Freigabe von einem Kunden hatten, okay, um etwas zu ändern oder also eine Approval zu haben.
Also ihr liefert sozusagen Rohstoffe in die Farbenindustrie.
Genau, zum Beispiel in die bauchemische Industrie. Mhm. Und es ändern sich Parameter, teilweise können sich Normen ändern. Mhm. Und es gibt, ich mache es mal am Beispiel einer Farbe, es mhm. gibt unterschiedliche Parameter, Rheologien, Nassabrieb, also gibt es diverse technische okay. Parameter. Und man muss sich eins vorstellen, wir sind heute in der Lage, teilweise 9 Parameter gleichzeitig zu ändern. Das heißt, passiert alles parallel. Mhm. Und die Zukunftsvision ist eigentlich zu sagen, wir müssen uns in einem Dreieck zwischen Performance, Preis und Nachhaltigkeit bewegen. Mhm. Ja? So, weil das die zukünftige Anforderung ist von unseren Kunden. Mhm. Und die Geschwindigkeit, die wir heute haben, also wir haben dieses Beispiel auch, denke ich, publiziert, dass wir Dinge, die wir früher in 9 Wochen gemacht haben, jetzt in einem Tag machen. So. Mhm. Und das ist wirklich, weil wir die Parameter einstellen, weil wir diese KI, das ist im Prinzip ein eigenes, kleines, gebautes Modell. Mhm. Wenn man möchte, haben wir teilweise 5.000, 6.000, 7.000 Formeln den Bezug zueinander hergestellt, in minutiöser Laborarbeit. Mhm. Das heißt, die humane Intelligenz haben wir befähigt mit der künstlichen, möchte ich sagen, oder mit Machine Learning Operationen, um am Ende diese ganzen Experimente zeitgleich machen zu können. Und es gibt immer wunderbare Beispiele. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass eine Wasserleitung bei uns im Labor völlig verrostet ist, weil das Wasser, das daraus kam, irgendwie stimmt die Werte nicht. Das findet man so. Also es sind so kleine, kuriose Beispiele, aber ganz klar natürlich auch bei Kunden sehr schnell. Mhm. Ich möchte auch ganz klar vielleicht mal ein Marktbeispiel bringen. Aktuell konsolidiert sich natürlich der globale Markt in vielen bauchemischen Industrien. Ja. Und was wir dann natürlich sehen, wenn wir jetzt zu einem Kunden kommen in Asien und er möchte Formulierung umstellen mit unserem Material, wir können das wirklich im Handumdrehen. Also wir sind da in 2-3 Wochen, haben wir Ergebnisse, geben das denen, die verproben es noch einmal und dann ist das. Also ein ganz anderes Werteversprechen. Mhm. Es ist noch das Gleiche, aber die Geschwindigkeit ist eine ganz andere.
Ja, ich würde schon fast sagen China Speed.
Darf ich mal nachhaken und das ein bisschen verallgemeinern? Das ist ja eine tolle Story, Best-in-Class-Story, kann man sagen. Aber wenn du es jetzt mal... Also die Fragen würden sein, ja, wie mache ich das jetzt mit meinem Unternehmen? Ich bin nicht in der Industrie, ich habe jetzt keine Grundstoffe, die ich da verarbeite. Was sind dann so die elementaren Punkte, um Geschwindigkeit und Performance in so einen Mittelständler reinzubringen?
Also ich würde vielleicht vor allem auf das Thema KI beziehen. Das ist ein Thema, das kann man nicht wegdelegieren. Das ist meine Überlegung. Ich meine, kommt auch auf Unternehmensgrößen an oder so. Mhm. Ich sehe oft bei Kunden von uns und so, die machen das auch und verlieren sich dann in Dingen, die zum Beispiel ihr Wertversprechen nicht verbessern. Ne? Also ich mache es mal ganz einfach. Wenn ein Mitarbeiter im Service ChatGPT benutzt, ist das Wertversprechen nicht besser. So. Nee. Und es war bei uns ganz klar, wir haben da ganz klares Regelwerk, möchte ich sagen. Mhm. Das eine ist, man muss sich selber damit befassen. Ne? Alle Manager heute, die meisten davon haben keine KI-Ausbildung gehabt. Ne? Ich muss mir halt einfach die Zeit nehmen und es selber machen. So. Mhm. Das ist die eine Sache. Zweiter Punkt bei dem Thema Learning, anwenden. KI anwenden und lesen ist was anderes. Also anwenden ist wichtig, selber ausprobieren. Und wenn man in der Unternehmenslandschaft sieht, also sehe ich so 3 Firmen, die einen, die überlegen noch. Die anderen, die machen viele kleine Use Cases, die am Ende jetzt nach und nach ausphasen, weil kein Mehrwert da ist. Ne? Mhm. Und die vielleicht Folgendes ganz klar haben, also das Thema Strategie kommt vor KI. Ganz klar zu überlegen, wo bin ich heute gut? Wo habe ich vielleicht proprietäre Daten? Wo habe ich ein besonderes Wissen? Und setze an meinem heutigen USB oder dort, wo ich besonders gut bin, an. Und da kann ich schon einiges machen.
Und schau, was da KI quasi drehen kann und wie du wirklich auch nicht nur, also ich sag mal, KI wird dann heute und in Medienwald sehen wir es ja auch, wir sind ja auch Teil davon geworden, reines Effizienzthema. Da können wir jetzt ein paar Leute wegsparen. Also sozusagen nur in Kosten denken, die ich jetzt morgen nicht mehr habe und nicht in Wertversprechen steigern. Das ist, glaube ich, schon.
Und wenn man das auf den Mittelstand vielleicht münzt, noch eine Sache. Das Wissen der bestehenden Mannschaft, der Leute, ist immens wichtig, um mit kleinen Modellen neuen Wert zu schaffen. Mhm. Und ich glaube übrigens auch, dass das die größte Chance der deutschen Industrie ist und im Mittelstand, dort anzusetzen, Dinge zu tun. Denn jeder hat sein proprietäres Wissen, seinen eigenen Footprint im Denken, in der Wertschaffung. Und ich glaube, dort ist ein guter Ansatz zu sagen, dass man das machen kann. Und dann ist natürlich auch eins, um die Frage nicht auszulassen, alte Managementprinzipien gelten. Ressourcenallokation, weil sagen, was man nicht mehr macht, sondern worauf man sich fokussiert. Das wird, wir sehen ja gerade, was passiert in der Wirtschaft auch. Ich denke, es wird immer wichtiger zu entscheiden, welche Choices man trifft und was man macht. Ich glaube, das ist heute, und da sind wir auch beim Thema Strategie. Absolut. Für mich ist das Thema ganz klar, also ohne wirkliche Strategie dahinter auch und das zu verstehen, gibt es fast keine erfolgreiche, nachhaltige
KI. Ja, absolut. Und das ist das Thema, wo wir immer drüber, also ich habe es jetzt wieder zweimal gehabt, kommst zum Kunden, man hat noch nicht mal Kundensegmente definiert, weil man hat einfach 80, 100.000 Kunden, da ist immer alles gut. Habe ich keine Kundensegmente, Bedürfnisse, was ist denen wichtig, weiß ich nicht. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich auch gar nicht am Wertversprechen arbeiten. Und wenn ich dann auch noch nicht mal weiß, womit ich wirklich Geld verdiene, ja, dann wird es halt schwierig. Ne? Und dann.
Und ich würde es gleich mal also in unseren Case einbinden. Wir mussten schnelle Antworten finden für unsere Kunden in Zeiten von Corona. Dinge ändern sich und das geht natürlich jetzt weiter. Alle wollen nicht ein nachhaltiges Portfolio haben. Mhm. Wie mache ich das denn? So. Mhm. Und wenn ich da den normalen Weg gehe, wir sind gefühlt, können wir in unserer Plattform Hunderttausende von Formulierungen spielen. Also deswegen sind wir sehr performanter Partner, glaube ich, auch für weitere Zukunftsentwicklungen, für ganz unterschiedliche Themen. Und das ist genau bei dem Punkt Wertversprechen, denn der Unterschied im Produkt oder in der Leistung des Produkts am Ende ist ein Wertversprechen, das der Kunde, also unser Kunde gibt.
Also Klassiker, der mir immer wieder begegnet ist, wenn ich frage, womit verdient euer Geld? Wir haben differenzierte Produkte. Und dann frage ich, warum seid ihr nicht besser, die Konkurrenz sogar schlechter? Kommt keine Antwort. Dann frage ich, wer bestimmt denn überhaupt, was Differenzierung ist? Ja, wir. Nee, ist der Kunde. Ja. Und jetzt habt ihr ja ein Produkt ursprünglich, was als Volkswirt würde ich sagen homogen ist. Ja. Kann durch andere substituiert werden, andere Anbieter. Ja. Aber die, ja genau, was ist denn jetzt wirklich der Kern eures Wettbewerbsvorteils? KI hin und her, ja, Datenanalyse, alles top. Aber was macht euch unterschiedlich?
Also wo wir uns unterscheiden zu, ich sage jetzt mal Wettbewerbern, wobei das nicht so scharf abzugrenzen ist, ist so, wir haben schon seit über 20 Jahren die gleichen Labore wie unsere Kunden. Das heißt, wir haben die gleichen Prozesse nachgebaut wie die. Ja. Und jetzt ist natürlich auch immer eine Timing-Sache. Vielleicht war es auch lange vergleichbar, nur jetzt gepaart, das Wissen gepaart mit neuer Rechenleistung, Geschwindigkeit, führt einfach dazu. Und ich möchte auch eins sagen, mit einer klaren strategischen Priorisierung auf bestimmte Themen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Dinge weggestrichen, die wir nicht mehr machen. Da waren auch sicherlich ein paar Dinge dabei, die man heute wieder vielleicht gebrauchen könnte. Klar. Das sind Märkte dabei, die sich in 5 Jahren wieder gedreht haben. Ja. Aber so ist es ja, die Entscheidung ist gefallen. Aber ich will einfach sagen, einen ganz klaren Fokus auch, wohin man es bringt. Und ich glaube, wir haben jetzt vor kurzem auch Zielbilder entwickelt, wo wir sein wollen, in gewissen Phasen, in Richtung Technologie gehend. Und ich muss eins sagen, wir haben uns ganz klar unser Kerngeschäft abgesteckt, ne, und allokieren aber auch Ressourcen in ein neues Kerngeschäft. Wir nennen das Core Plus, ne, wo wir sagen, aus unseren Kompetenzen aus dem Kerngeschäft, was können wir denn da machen? Ne, so. Und haben auch ein totales New Business. Ne. Und ich sag mal so, was hier zählt, ist die unterschiedlichen Geschwindigkeiten natürlich zu managen. Ja. Und ich glaube, in der Kombination, also aus der Stärke des Kerngeschäfts, das noch besser zu machen als bisher, durch die Vorteile der Technik aktuell, kann man diese Ambidextrie tatsächlich auch langfristig schaffen.
Ja. Dann sind wir eigentlich bei der dualen Transformation.
Genau.
Ne, mit der bist du irgendwann mal angetreten da an der Stelle und dann quasi das hebeln, was da ist und zwar nur da. Also ihr habt, glaube ich, jetzt nicht 100.000 spezielle Use Cases gemacht, sondern ihr habt es da angesetzt, wo es wirklich einen Wert geschaffen hat. Ich glaube, das macht dann echt einen Unterschied. Und dann diese Capabilities nutzen, um dann auch neue Geschäftsfelder und Revenue Streams zu bauen.
Genau. Und wir haben, also ich mache mal ein Beispiel, wir haben dort, wo wir begonnen haben, wir haben jetzt x weitere Modelle gebaut, wo es eigentlich um eine Sache geht. Datenverfügbarkeit mal Rechenleistung und Domain-Expertise. So, teilweise haben wir Versuche gemacht in Domains, wo wir gar nicht die Expertise hatten, wo wir nur ein normales Fachwissen hatten, haben Domain-Experten dazugenommen und plötzlich ist es da. Da geht es um ganz unterschiedlich. Also auf der Plattform sind diverse Use Cases jetzt, wo es um Festigkeiten in Zementen geht, um Bindemittelreduktion, also ganz unterschiedliche Sachen in dem Segment. Ne? Mhm. Und natürlich haben wir dann auch, haben wir dann auch über den Tellerrand hinaus geguckt und haben plötzlich interessante Unternehmen gefunden, die, weiß nicht, in einem Startup-Umfeld sind, die plötzlich für uns interessant waren, zufällig auch lokal in der Nähe waren, die zum Beispiel sehr erfolgreich Farbe verkaufen an eine sehr dedizierte Zielgruppe. Mhm. Und da war es auch so, dass wir uns den Case angeguckt haben und gesagt haben, okay, eigentlich sind die Anforderungen, die man dort erfüllen muss, weil die haben so super Produkte, die müssen alles können. Ne? Weil das Ding ist, man kann alles streichen. Ja? Und da haben wir eben gesehen, dass unsere Geschwindigkeit in der Formulierung denen auf der einen Seite eine, möchte ich mal sagen, eigene Rezeptur beschaffen könnte und damit aber auch neue Wege in der Produkterstellung. Und es ist uns da geglückt, auch als Investor reinzukommen. Und es ist für uns auch interessant, ich sag mal, Kerngeschäft und außerhalb des Kerngeschäfts andere Geschwindigkeiten, andere Anforderungen und so. Und das ist, glaube ich, macht es ganz spannend. Das macht es auch für unsere Mitarbeiter sehr spannend, weil sie plötzlich diese Anwendung in unterschiedlichen Welten sehen. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und mittelfristig sehe ich schon, dass wir uns ganz klar von einem Rohstoffunternehmen zu einem Funktionsanbieter wandeln. Ne? Mhm. Und wir sind jetzt auch schon so weit, die ersten, sage ich mal, Heavy Asset Investments dazu zu machen. Mhm. Muss ich überlegen, das sind Produktionsanlagen, die völlig automatisiert gesteuert sind, wo man im Prinzip ein originäres Material mit vielleicht einem Recycling-Material oder mit einem Waste Stream mischt und aber eine Funktion rauskriegt, wo man eine Footprint deutlich nach unten nehmen kann. Und das kann man jetzt alles simulieren und zwar im Handumdrehen. Und das ist im Prinzip, denn wie ich eingangs gesagt habe, linear einfach weiter abzubauen, das war am Ende für alle die zweitbeste Option.
Absolut. Und jetzt integriert er vertikal, horizontal und zwar alles gleichzeitig. Ist dann aber auch sehr schön zu sehen, mal plötzlich einen anderen Zugang auch zu haben, quasi zu den Kunden eurer Kunden und somit noch ein besseres Verständnis zu haben. Also noch mehr über Bedürfnisse der Kunden zu kennen und damit dann auch die eigenen Produkte noch besser machen zu können.
Und ich muss sagen, sie sind anders. Sie sind anders, denn sie sind, also bleiben wir mal im Malerbereich, ein Profimaler und eine, sage ich mal, Do-it-yourself-Hausfrau haben am Ende. Exakt. Und das ist tatsächlich so. Und von daher, das ist eine sehr spannende Reise und genau, also sehr auf den Punkt gebracht, das ist so, wir sind ganz vorne dran und bleiben aber auch ganz klar in dem Feld, dass wir sagen, wir formulieren ein Produkt oder machen eine Funktion und deswegen auch in die Richtung.
Ja. Jetzt setze ich mal kurz den Hut des Volkswirts auf und frage nach den Arbeitsplätzen. Jetzt seid ihr ja in der Region, Oberpfalz ist ja nicht weit weg, wo ich herkomme. Mhm. Wie sieht das aus, Automatisierung, KI, was passiert mit den Arbeitsplätzen?
Also zunächst eine Sache, wir haben ist auch ganz wichtig, wenn man es einführt und wir haben eine ganz kleine Haltung definiert. Bei uns werden Arbeitsplätze wertvoller durch den Einsatz von KI. Das haben wir auch allen Mitarbeitern geschrieben. Also im neuen Jahr starten wir auch mit einer Initiative, wo wir alle befähigen, also auch die Leute an der Maschine, ist ein ganz anderer Ansatz. Ne? Wir gehen jetzt weg von diesem leaderzentrischen oder personenzentrischen Ansatz, ne? Sondern gehen jetzt auf die organisationszentrisch. Ne? Das heißt, das sind ganz andere Anforderungen. Die Leute müssen auch anders entscheiden können. Mhm. Und da haben wir ein sehr gutes Programm schon definiert, dass wir das ausrollen. Aber es ist so, viele Arbeitsplätze, also wir sind tatsächlich auch an einem Standort, hinter uns ist sehr viel Wald, möchte ich sagen. Ne? Die nächsten Hochschulen sind schon, sag ich mal, 20, 25, 30 Kilometer weg. Es ist für uns schon der Punkt zu sagen, wir werden nicht alle Arbeitsplätze dort finden. Ne? Aber es ist auch Teil, unserer Strategie, vielleicht auch den Footprint in Zukunft zu entzerren, vielleicht noch näher am Kunden zu sein, vielleicht gar nicht mehr diese. Ne? Es verändert sich alles dadurch, um bei den Rohstoffen zu bleiben. Wenn ich viel Rohstoffe liefere oder eine Funktion anbiete, ist was anders. Und das, glaube ich, wird langfristig den Footprint der Firma deutlich verändern.
Dann auch nochmal verändern. Jetzt vielleicht. Wie hat denn deine, also du bist ja sehr aktiv in der Startup-Szene dann auch, ne? München ist jetzt Gott sei Dank nicht ganz so weit weg an der Stelle, aber wie hat auch diese Inspiration, die du da ja nicht nur dir geholt hast, sondern die du auch da teilweise ja mitgestaltest, wie hat das auch das Denken verändert für, ich sag mal, den klassischen Mittelständler? Weil viele kennen wir dann so, die schwimmen halt in ihrer Suppe, gucken sich mal was an, sind da irgendwo mal aktiv, aber so richtig Zeit investieren tun die dann nicht.
Ich sag mal so, jetzt sehen schon alle, also meine Hypothese war, wenn wir einen erfolgreichen Case haben, dann wird der Nordstern sein für viele, um sich da selber, und das ist erstaunlich, viele Menschen haben selber begonnen, sich da weiterzubilden. Also machen einfach selber Kurse, kommen an und sagen, hey, ich habe jetzt das Zertifikat gemacht, wo kann ich mich da einbringen? Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, wir haben natürlich auch in unserer sogenannten, in dem neuen Kerngeschäft und in dem New Business haben wir natürlich auch Leute mit anderem Mindset da, die teilweise von der Uni kommen, die aus dem Münchner Ökosystem kommen oder auch aus anderen. Wir pflegen auch, muss ich ganz klar sagen, dass die regionalen, lokalen, Regensburg, Amberg, wir spielen die alle, insofern wie wir können. Und haben natürlich auch in diesem New Business Segment Leute, die sitzen auch nicht am Kerngeschäft, die sitzen ganz woanders, die wissen, was wir tun. Wir scouten sehr aktiv, wir gucken ungefähr im Jahr 800 Startups an, haben jetzt schon wieder einige gute gefunden, die uns helfen, entweder gut zu dekarbonisieren oder neue Produkte zu machen. Das heißt, wir haben das schon aufgebaut und ich sag mal so, nach und nach bringen wir diese beiden Welten noch näher zusammen und ich muss ehrlich sagen, das funktioniert aktuell sehr gut, ne? Weil beide auch eine gewisse, einen gewissen Respekt voneinander haben. Ne? Ich meine, es ist auch so, man kann Software programmieren, aber wenn man da zu uns mal kommt und sieht, wie tief so eine Grube ist, dann hat man auch einen gewissen Respekt und ich glaube, das gut gespielt und wir haben, ich muss vielleicht eins noch sagen, wir haben unser Branding geändert jetzt, um auch den Leuten sichtbar einen neuen Auftritt zu geben, neues Dach zu geben. Und von daher, glaube ich, spielen wir das schon ganz gut, aber es ist schon tägliche Arbeit.
Ja, und spielen auf allen Feldern gleichzeitig.
Richtig.
Ja. Ja. Und das ist dann vielleicht auch die neue Realität.
Eben, absolut, ne? Ja.
Sehr gut. Ja, vielleicht kommen wir quasi zum Abschluss. Ich glaube, wir haben eine sehr schöne Reise schon gemacht. Da kann man brutal viel mitnehmen. Also vielen Dank dafür. Jetzt hören dir ganz viele zu, haben vielleicht auch den Artikel im Handelsblatt über dich gelesen, über euer Unternehmen gelesen. CEOs im Mittelstand, KI-Transformation. Für alle ist es jetzt ein Thema. Wobei ich kann auch sagen, bei ganz vielen sehe ich, ist es noch nicht so auf der Agenda gelandet. Und die sind auch teilweise nicht so klein. Also selbst auf dem Trendradar steht da nicht AI. So, ja, da kann man schmunzeln. Was ist denn dein konkreter Rat? Weil jetzt sind wir in der Post-ChatGPT, eigentlich Gemini 3 Plus Ära. Wenn ich jetzt noch nicht angefangen habe,
was muss ich jetzt tun? Also ich finde, zum einen muss man ganz klar den Lärm ausblenden. Ja, es ist zu viel KI-Lärm draußen. Zu viel, muss man ganz klar sagen, getrieben auch durch die großen Sprachmodelle und so. Ich sage so, im deutschen Mittelstand kann man auch was mit großen Sprachmodellen aus den USA machen. Aber ich glaube, das Wissen, und es gibt einen großen Unterschied, wir haben Industriewissen. So. Und das wird auch noch so bleiben. Und das ist eigentlich der Schatz, auf den wir aufbauen sollten, Punkt 1. Das zweite ist, Strategie kommt vor KI, sage ich immer wieder. Man muss verstehen, wo verdient man sein Geld, wo dann ist man besonders gut. Gibt es Dinge, die man einzigartig hat in seinen Reihen? Da würde ich ansetzen, mich auch für das Thema interessieren, nicht wegdelegieren in die vierte Reihe, irgendwo in der IT. Das ist kein IT-Thema, das ist ein Strategie- und Top-Management-Thema tatsächlich, wie man das macht. Und sonst würde ich eigentlich sagen, ich glaube, was ich mitnehmen kann aus den ganzen Stationen, die ich bisher hatte, auch wenn ich jetzt nach vorne blicke, ich glaube, eine Sache ist natürlich auch in der heutigen Zeit extrem wichtig und das ist das Thema Kultur. Ja, so. Das ist das Thema Kultur. Zum einen die Kultur, dass man den Leuten Raum gibt, das wirklich zu lernen. Ne? Vielleicht auch mal zu scheitern, Fehler zu machen. Ne? Das ist auch gut. Aber ich glaube, dass das den Unterschied machen wird, ob man auch so ein Thema, wo sich viele Menschen verändern müssen, ob man das gut hinkriegt. Weil eine gute Kultur hilft, dass man Dinge offen ansprechen kann, dass man auch sagen kann, okay, wir müssen uns dahin verändern. Und ich glaube, es ist natürlich schwierig, das auch gleichzeitig zu machen. Ja? Aber ich denke, das ist so der Ratschlag, den ich geben würde. Und Eigeninteresse ist natürlich wichtig. Ohne Eigeninteresse geht es nicht. Ne? Das Thema ist zu groß und zu relevant in jeder Sphäre, dass man das einfach so ausblendet.
Und es ist gekommen, um zu bleiben, würde ich sagen. Ne?
Das glaube ich auch.
Absolut, wunderbar. Mirko, Jürgen, vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Mirko.
Dankeschön.
Danke. Jetzt kommt Werbung. Unser Strategy Summit 2026 steht vor der Tür und es gibt noch ganz, ganz wenige Tickets. Von daher bewerbt euch jetzt für den 23. oder den 24. April. Am 23. unser Berater-Summit und am 24. unser C-Level- und Investorentag. Was gibt es zu sehen? Unsere neue Strategic Decision Intelligence mit unseren Partnern, unter anderem mit Dr. Lea Steinacker von Gaia Logic, aber auch die tolle Story vom Hidden Champion zum Börsenstar mit dem Strategiechef und Aufsichtsratsvorsitzenden von Pfisterer. Also seid dabei auf unserem Strategy Summit in München an der Unternehmertum. Wir freuen uns auf euch.
Werbung Ende.